Tja, ich bin, ihr werdet es wahrscheinlich eh schon ein bisschen hören, ziemlich erkältet. Hab mir ja auch schon so einen Tee neben das Mikro hingestellt, aber keine Angst, ich schlürf und gurgel euch jetzt hier nichts vor. Stattdessen geht es hier jetzt gleich weiter mit dem zweiten Teil dieser Folge über das Audi Cabriolet. Und da freue ich mich jetzt sicher ganz genauso drauf wie ihr, denn zu Gast ist natürlich wie im ersten Teil der Audi-Entwickler Werner Wilhelm, der uns so detailliert wie niemand sonst wohl über die Entstehung des Audi Cabriolets erzählen kann. Und damit moin moin und servus. Herzlich willkommen bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert und wir lernen heute gemeinsam noch so einiges über Karosseriesteifigkeit, Biegefrequenzen, Torsionsfrequenzen und Schwingungstilger, über simultanes Engineering, über die damalige Entstehung dieser legendären Audi-Qualität, die man heute als so selbstverständlich nimmt, und auch über die Art und Weise, wie Ferdinand Piëch ein solches Projekt mit vorantrieb. Über die kurzzeitig mal etwas schwierigere interne Entwicklungsfinanzierung des Audi Cabriolets, über die Motoren vom 5-Zylinder über die V6-Motoren und 4-Zylinder bis zum ersten Diesel in einem Cabrio weltweit. Über die Integralsitze und warum es sie unbedingt geben musste, obwohl sie dann doch von kaum jemandem bestellt wurden. Und über den Quattro-Antrieb und die stärkeren Motoren. Also über die beiden Dinge, die es leider nie im Audi Cabriolet zu kaufen gab. Werner Wilhelm wird uns nochmal ganz genau erklären, warum das einfach nicht ging. Und ich werde euch zwischendurch mit ein paar Audi Cabriolet Preislistendetails aus dem Jahr 1991 erfreuen. Also, würde ich sagen, hier kommt jetzt das Intro und danach geht's endlich weiter mit Werner Wilhelm und dem Audi Cabriolet. Bis gleich.
Hier kommt Motorikonen, die 100 besten Autos aller Zeiten. Der Podcast mit Hans Neubert und seinen Gästen.
Ich muss jetzt nochmal ganz grundsätzlich fragen, wie macht man, auch wenn Sie sagen, es war ein ganz anderes Auto, aber wie macht man aus einem Coupé ein Cabrio? In dem Moment, wo man das Dach wegnimmt, ist es ja ähnlich wie bei der umklappbaren Rückbank. Man hat einen wahnsinnig labilen Karosseriekörper. Ja. Wie haben Sie das beim Audi Cabrio gelöst, dass das
zuerst steif wird? Vielleicht noch einmal, jetzt sind wir ja 2022 und heutige virtuellen Entwicklungsmethoden und Berechnungssysteme sind saugut.
Wichtiger Punkt.
Ja, stimmt. Damals gab es nichts. Also FEM-Berechnung war neu, ein gewisser Herr Van Am kam, ein Vietnamese, dessen Steckenpferd das war aus der Karosserieentwicklung, und da haben wir begonnen, die ersten Berechnungen zu machen. Also ich selber habe noch händische Verstrebungen und solche Sachen gerechnet, mit dem kleinen Wissensstand, den ich damals hatte.
Also gerechnet, wie man einen Gitterrohrrahmen rechnet oder so?
Zum Beispiel, ja. Wird zerlegt in Einzelelemente und dann ist halt technische Mechanik, sagen wir die ersten 4 Semester, und dann können Sie das auch. Ja. Nur, das geht natürlich bei so einem komplexen System nicht. Nur, das muss man wissen, dass die damaligen geschlossenen Autos, auch dieses Coupé, und er hatte ja ein Durchladesystem, eben nicht so hoch in der Qualität ihrer Berechnungssysteme waren. Mhm. Heute gehen Sie auf 4 Schweißpunkte heran. Das heißt, wenn Sie 4 Schweißpunkte entfernen. Ich habe mal bei einem Auto eine Seitentür gehabt, da haben wir 8 Schweißpunkte rausgenommen, die haben nicht gut gehalten, da haben den USA-Crash nicht erfüllt. Also wenn Sie 36 Schweißpunkte an einem Auto von einem Kunden, den ich mal beim Magner Steyr hatte, dann war das, ist das Auto zusammengebrochen, weil das eben sehr gut heute alles möglich ist, damals nicht. Also waren die Sicherheiten, ähnlich wie wenn Sie ein Haus gebaut haben, einfach höher. Das ist das Erste. Das Zweite ist, jetzt kommt Porsche positiv ins Spiel. Wir haben ja Cabriolets entwickelt, ein 911er gab es ja die ganze Zeit auch offen. Das heißt, grundsätzliche Aussagen, was man wie tun könnte, waren da sicherlich auch vorhanden. Mhm. Ein paar Dinge, die dann eben ein viersitziges Cabriolet hat, konnte man dann natürlich nicht umsetzen, weil SL hat ja hinten die Rückbank im Kofferraum hochgezogen. Das bringt unglaublich viel. Ja, wir mussten ja alles runtergezogen lassen, damit die Koffer reingehen. Da ist ein viersitziges Cabriolet über den Radstand natürlich in einer ganz anderen Dimension. Dann hatte man einen 3er BMW, das darf man nicht vergessen. Wir hatten ja einen echten Konkurrenten auf dem Markt, wo sich der Herr Ball vom BMW viel Mühe gegeben hat. Ja, der war, Torsion war der gut. Ja. Da war in der Biegefrequenz gut. Damals hat man mit Biegefrequenzen und Torsionsfrequenzen begonnen. Ja. Wobei ich immer noch gesagt hatte, einer der statisch nicht gut ist, der wird auch hinterher gut. Also ich brauche eine gute statische Qualität. Und über diese Entwicklungsphasen haben wir uns hochgeschaukelt. Also von gab übrigens die Idee eines Konzeptautos, damals, das war auch das allererste Mal, dann nicht, wir gehen nicht in Baustufen, wir machen erstmal das Auto fertig, und wenn das Auto fertig ist, dann gehen wir in Baustufen. Ja? Aber solche Dinge, die von der Abarbeitung neu waren. Geholfen hat mir, dass wir natürlich auch immer zu wenig Geld hatten. Ja? Und über diese Situation konnte man sich auch nicht erlauben, elendliche Tiefen an Entwicklungsschleifen zu fahren. Das heißt, wir hatten eigentlich zwei und das war's. Ja, und umso wichtiger war es eben, jede Idee vorher auch mit handgedengelten Teilen, mit Skizzen und fertig zu machen und ins Auto rein und wieder zu fahren. Ich habe vorhin meine Unterlagen nochmal durchgelesen. Mhm. Da gab es 3 Varianten und fertig. Ja, das führte dazu, dass mein Bereichsleiter Entwicklung, Karosserieentwicklung gesagt hat, also dieses Auto ist nichts für mich, weil der fährt sich viel zu labil. Er war aber, wenn ich mal 4-sitziger Cabrio vergleiche, auf der Ebene BMW, besser wie ein Astra, besser wie ein Golf, war von einem Mercedes SL eine Welt weg. Ne? Weil der hatte alle Vorteile, wie halt nicht, ist ein ganz eigenes Auto.
Er hatte schon so ein leichtes Zittern, ne? Wenn man ihn mal schräg auf den Bordstein gestellt hat, hat man schon gemerkt, ja, dass es sich verwindet, aber man hat es ihm auch irgendwie verziehen, denn, wie Sie sagen, also es ist 4-sitziges Cabrio und es hatte halt sonst, finde ich, schon eine hohe Qualitätsanmutung. Also das war jetzt, der Rest vom Auto war nicht so, dass man das Gefühl hatte, das ist ja hier alles lieblos zusammengeschustert, sondern im Gegenteil, diesen kleinen Malus hat man ihm dann irgendwie verziehen, weil der Rest so viel Qualität ausgestrahlt hat.
Es ist halt der klassische Nachteil, wenn Sie auf irgendeine Serienplattform aufbauen müssen. Wir haben damals was ganz Neues gelernt, nämlich das eine ist, also Akustik als Begriff, als Gesamtbegriff gab es nicht. Auch das muss man einfach wissen. Wir haben dann unterschieden. Das eine ist eine statische Steifigkeit, das ist eine Karosserie, Verdrehwinkel, vorne einspannen, hinten drehen, was hält die gegen? Das zweite ist das Schwingungsverhalten. Und über dieses Schwingungsverhalten haben wir dieses Kabel gelöst. Wie? Da gibt es, also bei ersten Probefahrten habe ich festgestellt, wir haben 3 Elemente an dem Auto. Erstens, das ist das Sitz, zweitens das Lenkrad und drittens ist es der Scheibenrahmen. Ja, weil der Scheibenrahmen, wenn Sie ihn nicht mal angebunden haben durch ein Dach, dann macht er gerade, was er will. Also, weil der ist ja konzipiert als ein geschlossenes Dach. Ja. Und ganz schlecht ist es, wenn die Dinge nicht gleichartig schwingen. Wenn dann noch eine Fronthaube dazukommt bei höherer Geschwindigkeit, dann werden Sie verrückt in diesem Auto. Ja. Dann haben Sie ein Gefühl der Unsicherheit, das beeinflusst Sie extrem negativ. Da war meine Frage an Porsche, die ja damals sehr gute Analysten hatten in Richtung Akustik, sage ich, wie kriegen wir die Dinge gleichmäßig zum Schwingen? Also der Scheibenrahmen hat hinterher für die Dachsteifigkeit einen Kunststoffeinlegeteil bekommen. Nicht sehr hoch am Gewicht, aber hat es wesentlich beeinflusst. Dann haben wir natürlich alle Teile verstärkt, sodass die Grund, sag mal, die Wurzelstärke an diesen Elementen immer deutlich besser war. Das Lenkrad haben wir dann an der Stelle nichts gemacht, sondern haben gesagt, wenn wir die Lenkung, die ja damals relativ steif noch war, heute sind die viel filigraner ausgelegt, sei lassen wir, dafür haben wir das sogenannte Hirschgeweih erfunden. Das heißt, die Schalttafel wurde innen drin mit einem Rohrrahmengeflecht nochmal zusätzlich gehalten. Dadurch hat die nicht mehr geschwungen. Der Windschutzrahmen hat nur noch einer bestimmten Amplitude geschwungen. Diese Amplitude war die gleiche wie die vom Lenkrad. Dadurch haben sie da drinnen gesessen und es war zwar Bewegung, aber sie haben sie nicht mehr gemerkt. Ich habe mich lange dann gegen das Seriensitzsystem gewehrt. Wir haben ja auch nur den Sportsitz hinterher eingesetzt. Der war deutlich besser wie die große Schwingungswahl von dem Seriensitz. Hat dem Vertrieb nicht so gut gefallen, aber das ist halt viel Geld, was da immer reingeht. Und wir haben, jetzt kommt der dritte Punkt, sogenannte Karosserietilger empfunden. Hinten links und hinten rechts im Kofferraum waren 2 Tilger. 9,5 und 11,2 Kilo.
So ein bisschen wie in Hochhäusern, die Schwingungstilger.
Ja, und das hat den Hinterwagen quasi beruhigt. Mhm. Ja.
Also es sind eigentlich Gewichte.
Richtig.
Im weitesten Sinn.
Genau. So wie Porsche mal lange Zeit vorne in den Stoßfänger die drin hatte, haben wir das hin, weil das war ja über 2 Meter weg. Das heißt, er hat eine große Auswirkung gehabt. Später beim automatischen Verdeck habe ich dann die hydraulische Antriebspumpe für das automatische Verdeck, war gleichzeitig der Tilger. Das heißt, ich habe aus dem einen Teil dann auch was anderes gemacht. Ja. Haben wir gesehen, ein Mercedes hatte solche Diagonalstreben am Unterboden, die waren absolute Spitze. Also wenn Sie die entfernen bei dem Auto, dann fährt der nicht mehr so gut. Nur das war leider durch ein Patent geschützt. Das hätte uns noch viel geholfen, ging aber nicht. Ja, und der letzte Punkt, war der sogenannte Türzapfen. Das heißt, die Türen, die ja relativ groß sind bei diesen zwei Türen, ja, die schwingen, die haben auch ein eigenes Schwingungsverhalten. Und wir haben das damals mit einem voll verchromten Zapfen, der sieht auch noch hübsch aus.
Der sieht super aus, ja. Ist aber auch richtig massiv, ne?
Ja, muss er auch sein, ja. Weil das sind 1-2 Hertz, was der bringt. Ja? Und das ist deswegen so lustig, weil mich hatte dann ein Vertriebsmann von BMW in Genf hinterher gefragt, was soll denn der Blödsinn da mit diesem Dings da? Ja, sag ich, sind Sie das Auto schon mal gefahren? Ja, dann schrauben Sie den mal raus. Sag ich, Ihre Techniker haben das bestimmt schon mal gemacht, oder? Also das war eine ganze Fülle an Maßnahmen, die ja nicht einfach nur so kommen, sondern die mussten ja, die Ideen mussten gefunden werden, mussten entwickelt werden. Das musste hinterher auch immer funktionieren. Das durfte ja innerhalb von Zeiträumen wie 100.000 Kilometer auch nicht kaputt gehen und lauter so Zeug. Ja. Also es war eine Synthese von verschiedensten Maßnahmen, wo eigentlich eine Entwicklungstiefe erreicht wurde, die zuvor auch gar nicht erreicht worden war. Das heißt, man hat über dieses Kabel auch eine ganze Menge für andere Produkte hinterher gelernt, was übrigens auch eines der Ziele war.
Und Sie haben die Einhand-Verdeckbedienung erfunden.
Ja, da gibt es ja, gab es früher da gibt's ja so alte Scheiben, also ganz alte Häuser. Dann haben Sie nämlich in der Mitte noch die Verriegel links und rechts.
Richtig, ja.
Und dann machen Sie die auf und zu. Ja. Und der letzte Punkt war noch der Einknopf für alle vier Scheiben, sage ich, weil wenn ich schon nicht aufmachen kann, dann habe ich wenigstens einen offenen Effekt in diesem Auto, indem ich die Scheiben runter machen kann. Mhm. Ja. Aber ich weiß noch, dass wir am Anfang diskutiert haben, ob man Handkurbeln in das Auto setzt oder elektrische Fensterheber. Beim Kabel gibt es keine Handkurbel, weil wir irgendwie hier rübergehen, da was aufmachen oder die hinteren Seitenscheiben das runter machen, das gibt nur elektrisch. Weil das war ja auch eine Findungsphase für den Vertrieb, den es ja nicht gab. Audi hatte ja keinen Vertrieb. Also das, und wenn wir was gemacht haben von Audi aus, war das alles außerhalb des Reglements.
Ne? Ist aber natürlich etwas, was man auch aus heutiger Zeit nicht mehr richtig begreift, denn damals waren Handkurbeln halt noch Standard. Die gab es auch noch in der S-Klasse, glaube ich, wenn ich so richtig zurückdenke.
Und hinten noch vor
allem. Ja, ja, und das hat halt damals auch Signale ausgesendet Richtung Premium. Ne?
Ja, und hat unsere Lieferantenstruktur bei Audi ganz wesentlich beeinflusst. Also wenn Sie das jetzt nochmal sagen, das war an der Stelle dann die Firma Brose zum Beispiel. Mhm. Ja. Und mit Brose haben wir die Dinger dann zusammen entwickelt bei Ihnen mit Anforderungsprofilen, die es nicht gab, weil Seitenscheibe beim Kabel ist ja deutlich stärker in der Dimension. Wie viel wussten wir übrigens auch nicht. Ja. Die wird vorgekrümmt und hat eine andere Stärke. Das muss immer passen, muss immer in die Dichtung reingehen und das muss vor allen Dingen, ich sage jetzt mal, so eine Zahl 100.000 Mal hoch und runter gehen, ohne dass irgendwas passiert. Ja. Und das war natürlich auch für ein Fensterhebersystem etwas vollkommen Neues.
Ganz andere Belastung.
Ja. Da mussten hinten die Scheiben und vorne die musste so laufen, dass sie sich nicht verqueren. Mhm. Also wir haben Zeitsteuerungen dann auch noch erfunden. Alles Dinge, die heute vollkommen normal sind, aber damals nicht da waren. Mhm. Und diese Qualifikation hat dazu geführt, denke ich, dass auch hinterher Audi um dieses Kabel drumherum beginnend für die anderen Produkte eine Lieferantenstruktur hatte, mit der sie dann auch einen Teil der Entwicklungsleistung mit Lieferanten gemeinsam machen konnten. Weil man war ja nie in der Lage, diese Vergrößerung des Unternehmens aus der eigenen Struktur kapazitätsmäßig abdecken zu können. Mhm. Nie. Ja? Und die Geschwindigkeit, die ein gewisser Herr P. aus S gefordert hatte, war damit auch nicht erreichbar. Ja? Das heißt, man brauchte einfach an sehr vielen Stellen unterschiedlichste Lösungen, die deutlich über das Auto hinausgingen, die in der Organisation sich wiedergefunden haben und wo danach dann andere begonnen haben, boah, was machen die da eigentlich in Ingolstadt? Was ist das? Ja.
Und wenn, also war es auch nach innen, ich meine, nach außen hat man es natürlich wahrgenommen, dass das Audi Cabrio eigentlich so der dritte Premium-Push war für Audi nach dem Quattro und nach dem V8 war eigentlich das Cabrio der dritte Premium-Aufschlag für diese Marke, aber dann war es ja auch nach innen ein wahnsinniger Treiber, dieses Fahrzeug.
Richtig. Und ich habe immer nur Ruhe gegeben, wenn es am Ende auch für eine Produktion in Ordnung war und ein Kunde, der das Produkt gekauft hat, kein Problem damit hatte. Ja. Und das war nicht normal. Ja. Man hat ja damals sehr sequenziell gearbeitet und Schritt für Schritt hintereinander und niemals miteinander verschränkt. Simultanes Engineering gab es damals nicht. Das wurde ja erst erfunden, zu diesem übrigens ausgelöst durch Japaner. Ne. Mhm. Und das war dann aber auch die Lösung dafür. Mhm. Und dann kommt der Witz noch, Sie brauchen halt immer Gleichgesinnte, ja, die da mitspielen. Also die sogenannte Dispositionsfreigabe, das ist die letzte Freigabe, die vor der Serie erteilt wird, kurz vor der Pilotserie, die haben wir dann aus Zeitgründen in der Baracke in Weissach bei Porsche gemacht, hintereinander in 2 Wochen für das ganze Auto. Und da waren alle da, und haben alle an den Wänden mal die Zeichnung. Dann sind wir das mit Normen, Größenordnung, ist alles drauf. Der Produktionsmann musste bestätigen, so kann ich es auch nochmal bauen. Da waren, und wenn es das nicht ging, blieben wir so lange in diesem Raum. Das war so mein Druckmittel. Porsche Weißach hat eine tolle Kantine. Aber da gehen wir nicht hin, wenn das nicht fertig ist. Mhm. Wir waren hier 2 Wochen fertig. Ja. Mhm. Und einer der größten Mankos, die wir damals hatten, ist, dass der Vertreter des Einkaufs, dem sein Vater ist damals gestorben in dieser Phase, dann haben wir ihm am Abend dann erklärt, dass er jetzt heimfährt. Und dass wir jetzt alles seine Aufgaben... Ich hatte mittlerweile mit dem Hauptabteilungsleiter Einkauf geredet, mit einem Herrn Winter, für den ich schon mehrfach so Draftex, Borose und solche Geschichten dann hinterher organisiert hatte. Ich sagte, Herr Wilhelm, wenn Sie die Verantwortung übernehmen, nehmen wir den Jolien da raus und gut. Weil ich habe keinen anderen. Ne? Weil da war keiner da, der ihn ersetzen konnte. Ja? Und Jolien war dann hinterher 2 Wochen draußen, konnte seinen Vater gut unter die Erde bringen und kam dann wieder rein. Ne? Mhm. Das waren auch Dinge, die passiert sind.
Das Moto-Ikonen-Factsheet.
Ein Factsheet hatten wir ja eigentlich im ersten Teil dieser Folge schon, aber mir ist neulich eine Preisliste fürs Audi Cabriolet in die Hände gefallen. Stand 18. März 1991. Da ist vorne übrigens immer noch die gute alte Audi-Pflaume drauf, dieses Oval mit dem Audi-Schriftzug. Genauso wie seitlich auf den Stoßleisten vor den Türen, damals beim Audi Cabriolet. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall dachte ich mir, ich lasse euch mal wissen, was für Preise Audi zu der Zeit so aufgerufen hat. Für eure nächste Zeitreise ins Jahr 1991 oder auch einfach so als kleine Portion unnützes Wissen. Das Audi Cabriolet kostete damals mit 5-Gang Schaltgetriebe genau 51.950 D-Mark. Mit Automatik waren es dann schon 54.350 D-Mark. In diesen Preisen waren dann schon so tolle Sachen mit drin, wie das Sicherheitssystem Pro Conten, 2 Außenspiegel in Wagenfarbe, elektrischer Stell- und Beheizbar, elektrische Fensterheber, Gasdruckfedern, und zwar nicht nur für den Kofferraumdeckel und den Verdeckkastendeckel, sondern auch für die Motorhaube. Eine Motorraumbeleuchtung, Servolenkung, der Skisack und eine Zentralverriegelung. Ist doch schon was. Ja, und wenn man dann auch noch ein ABS drin haben wollte, dann musste man schon mal 1.800 Mark extra anlegen. Die Geschwindigkeitsregelanlage kostete 721 Mark, Klimaanlage 2.834 Mark, Metalliclackierung 780 Mark, Perlmutt-Effekt sogar 2.555 Mark. Lederausstattung inklusive Sportlenkrad 3.762 Mark. Ein Radio Gamma mit 4 Lautsprechern, 2 davon waren aktiv, kostete 1.095 Mark. Und die elektrische Antenne dazu, die kostete nochmal extra 165 Mark. Und wenn man eine Kassettenablage haben wollte, ich glaube, viele wüssten ja heute gar nicht mehr, wofür das gut sein soll, dann waren nochmal 73 Mark fällig. Ach ja, Sitzheizung konnte man natürlich auch bestellen, kostete 474 Mark. Und wenn man dann sein Audi Cabriolet gern als komplett volle Hütte bestellen wollte, dann waren das insgesamt 73.039 Mark. Also so rund 36.500 Euro. Boah, ich glaube, wenn Audi mir heute so ein Angebot machen würde, dann würde ich definitiv zuschlagen.
Hey.
Hallo.
Wir sind Ariana
und Bene.
Und ihr könnt euch aussuchen, wer von uns wer ist. Wir hatten 2,5 Jahre Kinderwunschzeit. Es war wirklich eine ganz tolle Phase in unserem Leben. In der Zeit haben wir angefangen, einen Podcast aufzunehmen, darüber, wie es uns so geht und was wir da so erleben. Ja, und dann ist das passiert, womit keiner rechnen konnte, Leute. Ich bin schwanger geworden. Und jetzt ist aus unserem Kinderwunsch-Podcast irgendwie ein Schwangerschaftspodcast geworden. Hey.
Ja, und es muss ja weitergehen. Und deswegen reden wir jetzt über so lustige Sachen wie zum Beispiel meine wahnsinnige Angst vor der Fontanelle.
Du hast Angst, dass der Kopf kaputt geht,
ja, ist, ne? Wie so ein Notausknopf.
Ja, oder zum Beispiel, dass ein Baby in sich haben sich manchmal anfühlt wie eine, sagen wir wie es ist, wie eine harte Kackwurst im Unterbauch.
Oder auch darüber, dass ich extremst beeindruckt bin, wie viele Parallelen es zwischen Hundewelpen und Kindern gibt.
Und wenn ihr darüber mehr hören wollt oder wissen, in welcher Schwangerschaftswoche ein Baby so groß ist wie ein Waschlappen, dann hört unseren Podcast Mom and Dad Jokes. Jeden Sonntag gibt es neue Folgen, überall da, wo es Podcast gibt.
Vielleicht dann noch einer der lustigsten Dinge, die zeigen, welche Spannungen in so einem Unternehmen sind. Bei Audi wurde damals der Meisterbock geboren. der heute im VW-Konzern normal ist. Mhm. Und der Meisterbock war auf einer Qualitätsplattform, auf einer Nullplattform messbar aufgebaut, das ganze Auto in allen Teilen eingemessen, mit Toleranzen versehen, auf Fertigung geprüft. Das gab es ja, der Audi 80 lief ja schon eine Zeit lang, da war er schon am Auslaufen dann. Ja. Und dann sollte ja der nächste entwickelt werden, der hat seinen Meisterbock gehabt und wir haben unseren Meisterbock gehabt. Jeden, also das war dann einmal in der Woche abends 19 Uhr. Übrigens, diese Termine gab es nur abends und nur samstags und sonst nie, weil da musste man ja arbeiten. Und dieser Meisterbock, wo wir dann die Enden, das hat auch dem Porsche-Projektleiter dann damals fast seinen Job gekostet, weil er einfach gemeint hat, er müsste dem Herrn Pierich was beibringen. Und er hat gemeint, er hat aber doch gelacht, sag ich, das ist die schlimmste Form seiner Reaktion. Lassen Sie es bleiben, aber ich konnte ihn nicht stoppen, dann musste er unbedingt nach vorne. Am nächsten Tag haben wir einen neuen Projektleiter gehabt. Gott sei Dank hatte ich auch schon einen von Porsche, sag ich, dann nehmen wir den. Ist der dann in Ordnung?
War hat der Pierich gefragt?
Ja, sag ich, der ist okay. Der war auch tatsächlich von der Einstellung ganz anders. Und an diesem Abend wollten die, und die Audi 80 Jungs waren immer die Ersten. Wir mussten immer warten, weil wir sind ja so eine kleine Truppe, so unwichtig und das andere war so wichtig. Und da wollten die wieder gehen, dann hat ein Pierich gesagt, ja, bleiben Sie mal noch da. Und jetzt machen wir noch den Meisterbock von dem Cabriolet. Und wir waren immer arschknapp mit allem fertig, aber wir waren fertig, ja? Zum richtigen Zeitpunkt. Ja? Und wir haben auch natürlich vorher Chaos zugelassen, weil, also das ist ideal, weil also ein Management von Chaos ist ja das Kreativste, das es überhaupt gibt. Wenn es dann funktioniert, gibt es ja auch ganz tolle Ergebnisse hinterher, wo andere ja niemals hinkommen. Ne? Und wir waren dann fertig an diesem Abend, das war die Vorabnahme jetzt, Dispositionsfreigabe fertig gemacht, Pilotserie soll jetzt gebaut werden, das ist der Meisterbock dafür. Ja? Und dann hat ein Vorstand damals, der ganze Vorstand von Audi, es durfte da bleiben. Ansonsten sind die immer nach Hause und dann wieder konnten ein Pierich ist noch da geblieben. Und dann hat ein Pierich erklärt, schauen Sie, ich sehe das jetzt so. Dort ist das ganze Unternehmen. 400 Leute arbeiten daran, das Thema hinzukriegen. Und das funktioniert nicht. Hier arbeiten 20. Ich habe gesagt, 6. Gut, ein bisschen was über 20. Es funktioniert immer. Ja? Das hätte ich gerne von Ihnen, meine Herren. Dann haben wir hier jede Menge neue Meisterbürger, jede Menge neue Produkte und dann werden wir es schaffen. So nicht.
Boah, das war aber schon hart.
Ja.
Für die restliche Truppe.
Ja. Mhm. Für mich, ich hatte lauter solche Erlebnisse. Ich habe ja mal kein Geld mehr gehabt, weil das war ja auch nicht budgetiert, das ganze Auto. Das haben wir ja vergessen zu budgetieren, weil es gab ja niemanden, der sich darum gekümmert. Mhm. Und dann ist mir das Geld wieder ausgezogen. Das zieht sich übrigens bei mir durch. Ich habe immer Geldprobleme gehabt mit der Finanzierung dieser Dinge. Und dann durfte ich meinen Bereichsleiter vertreten, der ist dann gar nicht hin. Das war auch so ein Abend, da bin ich gefragt worden, ob ich für den Bereich mittlerweile spreche. Sag ich, nein, sag ich, vertrete nur heute Abend meine eigenen Interessen. Sagt er, wissen Sie, Herr Wilhelm, geben Sie Herrn Dr. Bauer Bescheid. Wenn ich ihn wieder einlade, will ich ihn sehen und nicht Sie. Das heißt, Sie sind mir ein gern gesehener Gast, ich weiß, dass Sie Bescheid wissen, aber es ist seine Verantwortung, nicht Ihre. Oder er gibt die Verantwortung und Sie ab, auch gut. Sagt, das sind Sie ab morgen Leiter Karosserieentwicklung. Ist für mich in Ordnung. Ich war übrigens Hierarchieebene Null während der ganzen Zeit. Ich bin ja, war ja nur Konstrukteur. Ich habe Geld gebraucht und habe keins bekommen. Und dann ist der Entwicklungsleiter der Elektrik-Elektronik-Entwicklung ist nach vorne. Der Herr Baswissen hat gesagt, ich gebe 2 Millionen aus meinem Budget. Dann ist der Fahrwerksmann gegangen, ich gebe 1 Million aus meinem Budget. Dann sind alle anderen Fachbereiche nach vorne und haben mir Geld gegeben, dass ich das Audi Cabrio fertig machen konnte.
Wahnsinn.
Ja? Ja. Und eine andere lustige Anekdote an der Stelle war, die, ich meine, VW war ja VAG. Und wir mussten ja entscheiden, das musste ja VW immer entscheiden, das hatte nicht Audi entschieden. Ich durfte bei der Entscheidung für das Cabriolet dann in der Walhalla in VW gemeinsam mit dem Herrn Steinbach haben wir das Auto präsentiert und Pfefferle, dem Designer. Wir haben eine Entscheidung an dem Tag bekommen mit Geldern, die wir noch nachweisen mussten, weil da war ja auch eine kritische Phase. Über viel, keine Ahnung, wie viel können Sie für so ein Auto verlangen? Ja? War BMW ein Indikator. Und aus dieser Phase heraus habe ich irgendwann mich mit der Finanz hingesetzt und habe an dem Tag, wo die Präsentation war, hatte ich mit der Finanz Audi verabredet, dass wir jetzt mal die Amortisationskosten des Audi 80 rausrechnen. Ja, sage ich, Leute, wir haben hier 2 Millionen Autos gebaut, ich kriege die gleichen Teile, die habt ihr dreimal abgeschrieben, ich muss die Abschreibung zahlen mit einem Auto für 10.000 im Jahr, seid ihr verrückt geworden. So nicht. Sag ich, wir bleiben in dem Reglement der des Berichtswesens, weil sonst wären ja auch in Wolfsburg alle verrückt geworden, aber ich hätte gerne mal eine zweite Rechnung. Dann hat es eine zweite Rechnung gegeben und die zweite Rechnung, da war dieses Auto höchst profitabel. Mhm. Ja, und die durfte ich am nächsten Tag, ja, wir haben ja noch ein finanzielles Problem, dann hat der dann haben Sie die Zahlen dabei? Dann habe ich das auf, damals habe ich nur Folien aufgelegt, Und hat er gesagt, nun, meine Herren, ich glaube, wir werden uns über die finanzielle Situation dieses Autos nie mehr unterhalten müssen. Ich will Ihnen jetzt nicht die Zahlen nennen, aber es war schon wesentlich besser. Ja? Mhm. Auch solche Dinge haben begonnen, eine Rolle zu spielen. Die Verbindung zwischen Technik, Produktion und Finanz, die Finanzierbarkeit von Produkten, das gab es vorher so nicht, bis auf den Deckungsbeitrag von größer 30% bei VW. Mhm. Also die hatten Regularien, und das war immer ein Weltkonzern, und das ist ja natürlich auch damals gewesen. Eigentlich, und das ist jetzt mein Lerneffekt über 40 Jahre jetzt, das ist immer so. Und je intensiver das Miteinander betreiben, diese Lösungsfindung und auch die Ausarbeitung und die Abarbeitung am Ende, umso erfolgreicher ist das Ganze. Weil was wollen andere dann dagegen tun? Sie haben auf jede Frage, haben Sie eine Antwort? Ich habe gesagt, ich habe immer ein Kaninchen in der Hosentasche, Leute. Mir ist egal, was ihr gerade sagt, ich werde eine Antwort finden. Und wenn ich sie nicht gleich habe, sage ich das. Und 3 Tage später habe ich eine. Mhm. Also Dinge, die auch uns hinterher in die Lage versetzt haben, das nicht nur bei Audi zu machen. Das gleiche habe ich ja dann bei Karmann noch gemacht und dann kam VW.
Es gab ja am Anfang im Cabrio nur den berühmten 2,3 Liter Fünfzylinder.
Ja.
Eigentlich der perfekte Cabrio-Motor, nicht zu schwer. Schöner Sound.
Fanden wir auch.
Ordentlich Drehmoment. Ging ja echt gut, ne? Jedenfalls in meiner Erinnerung.
Ja, auch das zieht sich immer durch. Die Autos waren dann schneller fertig wie die Aggregate. Mhm. Auch das, was man sich heute kaum vorstellen kann. Heute haben sie Aggregate ohne Ende, damals halt nicht. Diese 2,3 Liter war schon über den Quattro, über den Urquattro angesetzt, dann als Turbo mit 200 PS. Wir haben dann, kann ich sagen, wir hatten auch...
Leider nicht im Cabrio.
Wir hatten da Träume, ja. Ja. Nur die waren alle unwirtschaftlich, technologisch extrem schwierig, dass man gesagt hatte, und dann hätten wir wieder Kapazitäten gebraucht, die ja schon längst woanders gebraucht waren. Also der 5-Zylinder war sicherlich die beste Wahl, auch viel besser wie ein 1,8 Liter 4-Zylinder, der damals auch eine Zeit lang diskutiert wurde. Später gab es ihn ja mit 115 PS. Nur auch das, eine Symbiose zu finden für den Anspruch zwischen Marke, Produkt und dem Kunden, den wir ja nicht kannten, also, das muss man sich immer wieder vorstellen, wir kannten diese Kunden ja nicht. Ich glaube, haben wir damals keine schlechten Lösungen als Kompromiss.
Später gab es dann die 6-Zylinder und 4-Zylinder, haben Sie gerade angesprochen. Mhm. Gab auch einen Diesel, das war auch komplett neu, ne? Diesel im Cabrio.
Das war toll, ja. Ja, wobei, da gab es ja eine Vorentwicklung bei der Firma Karmann, wo ein gewisser Herr Wilhelm verantwortlich war. Mhm. Also ich hatte gesagt, Cabrio fahren ist cruisen. Damals gab es den kleinen Diesel drin mit 90 PS, also nicht den Pumpe-Düse, dass er extrem laut ist mit 115, sondern den 90 PS, bei dem Gewichtsklasse reicht das. Und da haben wir einen Golf-Cabrio dann später umgebaut und dann hat ein Seifert das den Audi-Leuten erklärt und dann haben die Audi gesagt, den wir bei uns jetzt auch. Also der ist sogar andersrum wieder reingeflossen, weil mittlerweile gab es eine Cabrio-Organisation bei Audi. Heute ist das normal, ja? Damals eben nicht. Und das war so ein Einfluss, wo wir gesagt haben, wenn der jetzt noch leiser wäre, der Pumpe-Düse war halt extrem laut, mit einem Common Rail gut akustisch abgeschottet. Ja. Heute hören Sie ja fast nichts. Und Audi haben das, glaube ich, ganz gut gemacht dann beim Cabrio-Integration.
Ja. Das war, glaube ich, das erste, weltweit erste Diesel-Cabrio. Ne? Das gab es einfach vorher gar nicht.
Ja.
Wir haben es ja fast gerade schon angerissen. War da nie etwas Sportlicheres in Planung? Der Motor aus dem S2 oder so zum Beispiel? Hätte man sowas machen können? Oder hätte man dann einen Quattro-Antrieb gebraucht?
Ja.
Und das führt mich zu meiner nächsten Frage. Es gab nie ein Quattro im Cabrio. Das lag an der Konstruktion da hinten mit dem Tank und der Hinterachse?
Und Hinterachse, genau.
Das ist die Erklärung.
Man darf nicht vergessen, die Hinterachse, die damals eingebaut wurde in dieser 80er-Baureihe, das war eine einfache Verbundlenkerachse, die ja für die Einfachheit dieser Konzeption ein unglaubliches Leistungsportfolio hinterher geboten hat. Nur mit der konnten sie keinen Allrad machen, weil die geht diagonal über den Hinterwagen rüber. Da war also kein Platz für Getriebe und sonstige Dinge. Die Allrad gab es ja, nur da die lagen verdeckt. Das heißt, die Dinge haben sich technisch einfach widersprochen. Und dann hätte man Verdeck anheben müssen, dann hätte die Optik nicht mehr gepasst und am Ende hätten sie ein neues Auto gehabt. Mhm. Und ich habe das mit einer Schnellskizze auf 4 Meter, habe ich das sehr schnell dargestellt und habe gesagt, wir fangen aber nur an, wenn wir einmal was fertig machen. Sei ansonsten, weil da gab es ja noch die Anforderung wieder von dem Herrn Pech, wann das Ganze auch fertig sein sollte. Mhm. Ja, das waren ja knappe, ungefähr 3 Jahre haben wir gebraucht für die Entwicklung, mit einer Fremdentwicklung aus dem Stand heraus. Sei der Boy 5 ja, oder 6 und wir müssen alles andere tun. Und damals waren eben die Dinge, die vorentwickelt waren, ob das ein Motor war, ein Fahrwerk, ein Antrieb, die waren eben bei Weitem nicht so weit wie heute. Ja. Heute haben sie ein Regal, wo sie eingreifen können, haben da sehr schnell zusammengesetzt. Das war ja nicht da. Mhm. Danach war ich nicht mehr bei Audi.
Also das sondern bei Karmann, ne?
Erst bei Karmann, ja.
Hatte das auch dann was damit zu tun, dass das Cabrio dann bei Karmann gefertigt wurde? Oder war das reiner Zufall?
Also Zufälle gibt es nicht. Und schon gar nicht in der Automobilwelt. Also das glaube ich jetzt nicht.
Nein. Wer war denn zuerst bei Karmann? Sie oder das Cabrio?
Ich. Mhm. Ja, aber die Fertigung von dem Audi-Cabrio bei Karmann hatte zwei Gründe. Erstens, bei Audi ging es wieder mal nicht zu fertigen. Es ist ja erst von Ingolstadt nach Neckarsulm gewandert und dann von Neckarsulm nach Rheine, ja? Also bei Karmann. Weil es war halt aufwendig und ich kann halt an der Stelle, wo ich einen Fertigungstakt, ein Verdick einzubauen, da können Sie Motorfahrwerk und noch was einbauen. Also das passt einfach in eine Großserienfertigung.
Braucht nicht Zeit.
Ja. Und ein bisschen Liebe. Ja. Und diese Dinge, mittlerweile hatte man den Quattro-Antrieb so gut organisiert, dass der in die normale Linie integrierbar war. Wir haben ja damals eine separate Linie gehabt für Audi 90, Quattro-Antrieb und Cabriolet. Das war die Bandlinie, die wir hatten. Nur die gab es später nicht mehr. Dann hatte Neckarsulm Auslastungsprobleme. Okay, schieben wir rüber. Also das, nur dann war es da auch nicht mehr, weil der A6 hat sich sehr gut verkauft. Die Stückzahlen sind da wieder hoch. Das war über. Ja, und zwischenzeitlich hatte man wohl die Idee, dass ich Karmann verlassen sollte. So zwei Herren, ein gewisser Herr Piech und ein gewisser Herr Winterkorn hatten wohl die Idee, den holen wir jetzt wieder her. Auf das kommen wir dann anschließend, wofür. Und dann habe ich gesagt, aber das geht aber so nicht. Und das eine, ich hatte Golf-Cabriolet, war ja eine Katastrophe, als ich zu Karmann gekommen bin.
Das war noch das Einser-Golf-Cabriolet?
Nein, oder das war dann das Dreier-Golf-Cabriolet. Dreier-4, mhm. Ja. Und also das Dreier war damals, ich habe es empirisch mal bei einem gemeinsamen Termin so ausgedrückt, in der Aufholphase von einem halben Jahr in einem halben Jahr, von einem Jahr im halben Jahr, fehlen mir noch 3 Monate. Das war meine Abstimmung, dass das Serienanlauf verschoben wird. Ich sage, wir können das Auto so nicht in Serie bringen. Punkt. Und alle waren wieder draußen, haben mich wieder alleine gelassen, weil bei solchen Diskussionen will ja immer keiner dabei sein. Mhm. Der Serienanlauf wurde dann hinterher von der Qualitätsabnahme in Finnland wurde mit folgenden Worten von einem Wintergott: Wir werden wohl Herrn Wilhelm noch ein bisschen Zeit geben müssen, damit er dieses Auto auf einen Zustand bringt, der unserem Audi Cabriolet entspricht. Das war natürlich für VW. Das war wie wenn sie einen ins Gesicht schlagen. Ne? Mhm. Mittlerweile war Winterkorn Qualitätsleiter VW-Konzern. Mhm. Ich war Vorstandsvorsitzender von VW. Und ich musste die Firma Karmann erklären nach dem Motto, wir sind nicht so weit. Ne? Wir haben übrigens alle Anforderungen, die es vertraglich gab, habe ich dann hinterher zur Seite geschmissen und verbrannt, weil das war alles Quatsch. Und habe mit dem Herrn Schuster, der mittlerweile dann VW-Entwicklungsvorstand, war ich eine Woche in Wolfsburg, haben wir die Freigabe gemacht. Und die Firma Karmann war dann fertig, nur die Firma VW nicht. Und aus diesem Thema heraus ist entstanden, wir holen diesen Verrückten wieder, weil jetzt haben wir ja noch eine ganz andere Idee. Und dann habe ich gesagt, was ist denn eigentlich mit dem Audi Cabriolet? Die haben Kapazitäten da in Rheine und die können das. Da kam die Frage, stellen Sie sicher, Herr Wilhelm, dass die das können? Da sage ich, ja, gut. So ist das Auto nach Rheine gekommen. Ja. Ich sage, das ist der Preis dafür, dass ich wieder rübergehe. Weil ich habe es ja ganz schön da in Osnabrück. Das ist eine ganz tolle Ecke. Ja, ich habe Narrenfreiheit, ich kann alles Mögliche machen. Ja. Die Dach GmbH wurde gegründet. Das heißt, wir haben auch viele Dinge ja in den 4 Jahren, wo ich bei Karmann war, haben wir ja Dinge verändert. Das war ja gigantisch. Mittlerweile haben wir dann Magna Steyr auch gefährdet als Fahrzeugentwickler. Also wir entwickeln Fahrzeuge, keine Dachsysteme. Ja. Und da heraus ist dann eben unter anderem auch sowas dann mal diskutiert worden. Da bin ich einmal reingerufen worden. Stellen Sie das sicher. Also das sind alle so dieses, was aus dem Asiatischen ja sehr stark verbreitet ist, im Europäischen nicht, ist diese persönliche Verantwortung. Ja? Sie, Herr Wilhelm, stellen wir sicher, an dem Tag ist Pro Content fertig. Ja? Sie sagen, das Auto, wir haben Dachlasten beim Cabriolet geprüft, weil St. Moritz und ich fahre im Winter dahin ohne Allrad, war schon meine, aber es bleibt jetzt draußen stehen und so hoch kommt es und dann regnet das drauf und dann sind das dann plötzlich 300 Kilo, die auf dem Dach lasten. Das gab es bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht. Weil ich wusste, wenn der Pius so ein Auto hat, fährt er nach St. Moritz. Und der lässt es auch draußen stehen, weil den Schnee runterräumt, tut er nicht. Ja? Also solche Kundenverhalten, die einfach nicht in den Produktbeschreibungen vorhanden waren. Ja? Das war halt neu. Und diese Autos erfüllen das alle. Wenn Sie ein Golf-Cabriolet heute sehen, sage ich Ihnen nach mittlerweile 15 bis fast auch 20 Jahren, erstklassige Autos. Ja? Tolle Serienqualität damals von den Produkten von VW. Bis auf die wir noch besser gemacht haben, wie Lackierung, ein paar andere Sachen. Da war die Lackiererei in Osnabrück war besser wie die bei VW. Mhm. Also da gab es dann auch noch, sage ich jetzt, Leute, jetzt überarbeiten wir den Golf nochmal. Die haben alle gedacht, ist das verrückt. Nur ich habe ein Erinnerungspaket fertig gemacht, habe das damals einem Herrn Seifert auf den Tisch gelegt und die haben es dann auch gemacht. Mhm. weil das war ja der Wilhelm. Ja, der von Audi, den diesen Nimbus schon hatte, der gibt sowieso nicht Ruhe. Also das machst du fertig oder du machst es nicht, aber dann hast du viel Ärger. Ne? Und bei dem letzten Golfkabel, das ich betreuen durfte, war ja vorne der VW-Zeichen genau in der Mitte, wie bei allen anderen. Und mir war klar, das ist eine Riesenherausforderung für eine Produktion, weil über dieses VW-Zeichen orientiert sich das ganze Auto. Ja? Und als wir die Freigabe gemacht hatten und der Herr Weisgerber, der Produktionsvorstand von VW, mit seinen Teilen nicht in Ordnung war, das war ein innerer Vorbeimarsch für mich damals in Osnabrück. Ja, und 3 Monate später war ich in Wolfsburg. Da dürfte ich mit dem gleichen hinterher die Dinge wieder, dann bringen Sie es mal in Ordnung. Wenn er das nicht kann, machen Sie es doch mal. Zeigen Sie mal denen, wie das geht. Also das habe ich ein paar Mal gehört in meinem Leben. Ja. Öffentlich, ganz ruhig mit diesem Salzburger Slang. Zeigen Sie den Herren doch mal, wie das funktioniert, Herr Wilhelm.
Das ist schon brutal. Also ich meine, wenn man auf der richtigen Seite steht in dem Moment, ist das ja okay, wenn man auf der falschen Seite steht.
Aber Sie haben Tausende dagegen sich da. Sie haben ja, also jetzt später bei Vertretung gesagt, es sind 11.800 Entwickler, VW-Entwickler gewesen, keiner war dafür. Mhm. Ja? Dann kommen 20.000 nochmal drumherum, die bei Firmen gearbeitet haben, keiner war dafür. Und dann müssen sie gegen die kämpfen.
Unterwegs auf dem Stairway to Heaven auf Hawaii, auf der Yacht von Ex-Diktator Saddam Hussein oder zum Abendessen mit der mächtigsten Glaubensgemeinschaft der USA. Reporter erzählen persönlich und hautnah ihre Abenteuer aus aller Welt. Mission Wissen weltweit, überall, wo es Podcasts gibt.
Jetzt kommen wir noch aufs Audi Cabrio zurück, als wir das Verdeck gemacht hatten. Das automatische Verdeck, ich durfte ja der Gurt Integral jetzt automatisch verdeckt, das waren alles
Dinge. Richtig, es gab ja auch noch einen Integralsitz im Audi Cabrio, ne?
Ja, da war die Winterabnahmefahrt lief so ab, dass morgens, und dann höre ich auf zu quatschen, war morgens beim Frühstück, saß ich noch da, und dann kam ein gewisser Pili vorbei, da habe ich gesagt, was entscheiden wir denn heute? Da sage ich, heute geben wir die Antwort auf den BMW, auf den neuen. Weil der alte war ja weg, da kam das Nachfolgemodell. Da sage ich, wir müssen irgendwas gegensetzen. Sage ich, der gute Integralsitz, weiß ich, gefällt Ihnen nicht und er ist potthässlich, aber wir brauchen ihn. Wir brauchen einen Überrollschutz, weil wir werden unser Auto nicht mehr verkaufen können, ohne ihn zu haben. Ob den einer kauft jetzt oder nicht, ist was anderes. Wir müssen es mal fertig haben, müssen es anbieten können. Sei dann automatisches Verdeck. Das war eine einfache Bedienung, die wir haben, aber wer oben ist, hat automatische Verdecke. Ne? Sei ist schwierig bei uns, habe ich dabei zum Entscheiden. Der dritte waren zusätzliche Verstärkungsmaßnahmen. Mein Sitz, Sie erinnern sich, das hat mir nicht gefallen. Also da habe ich dann nochmal was getan. Ist alles integriert und abgeprüft. Dann war das dritte Mal, sagte, geben Sie Bescheid später. Dann haben wir kurz auf dem Parkplatz gehalten während der Fahrt. Dann ging die Tür auf und ruft einer nach hinten. Jetzt, sage ich, ja, jetzt. Ja, dann haben wir das abgenommen. Und dann hat mir Pevken erklärt, nach dem Motto, ja, einmal war ja minus x Grad draußen und ich habe dann auf und zu gemacht und auf und zu gemacht und auf und zu gemacht. Dann hat er abends am Tresen hat er gesagt, naja, dreimal geht das ja. Dann bin ich raus in die Kälte und habe das 200 Mal gemacht, dann bin wieder rein.
Ah, hatten Sie aber eine Lungenentzündung danach?
Nein. Und dann stand der da, so hat er total verrückt. Ja, sag ich, glauben Sie es jetzt.
Das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten.
Das war's dann auch tatsächlich für heute mit dem zweiten Teil zum Audi Cabriolet mit Werner Wilhelm als Gast hier bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Für mich natürlich der Zeitpunkt, um ganz herzlich Danke zu sagen an Werner Wilhelm, der so detailreich und interessant über eine der wichtigsten Zeiten bei Audi und über das Audi Cabriolet erzählt hat. Ich habe es neulich schon erwähnt, er ist dafür extra 4 Stunden aus Österreich zum Gespräch angereist in seinem VW Phaeton. Und natürlich herzlichen Dank an euch fürs Zuhören, fürs Motorikonen abonnieren in eurem Podcast-Player und fürs Folgen auf Instagram oder Facebook. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn wir uns in 2 Wochen auch wieder hören. Und weil ich schon weiß, um was für ein Auto es dann gehen wird, kann ich nur sagen, bleibt dran und verpasst das auf keinen Fall. Das wird sehr spannend. So, ich koche mir jetzt noch einen Tee und bin nächstes Mal hoffentlich wieder richtig fit. Bis dahin, alles Gute, fahrt nicht zu schnell, euer Hans Neuwert.